Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen mit Constanze Lehmann.
Herzlich willkommen. Jahrzehntelang haben wir preisgünstigen Atomstrom verbraucht. Doch eine große Rechnung ist offen geblieben: die für den Atommüll. Und die Frage, wohin damit? Fest steht, keine Gemeinde möchte ihn haben. Bis 2031 will die Politik aber den bestmöglichen Lagerplatz in Deutschland finden und die Bürger und Bürgerinnen einbeziehen bei der Suche nach dem geeigneten Ort. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit lädt diese Woche zur Statuskonferenz nach Berlin. Die Atomgegner von Ausgestrahlt haben am Wochenende bereits eine alternative Konferenz abgehalten. Leonie Sontheimer hat mit Vertretern beider Seiten gesprochen und den Mann getroffen, der zwischen allen Stühlen sitzt, den Partizipationsbeauftragten.
Der Berliner Hauptbahnhof im Oktober. Im Zentrum des Gebäudes klebt ein überdimensionales gelbes Atomsymbol auf dem Boden. Leuchtende Schautafeln stehen ringsherum. Mittendrin eine Säule, die spricht, wenn man sie berührt.
Im Jahr 2022 werden die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein. 1.900 Behälter mit 27.000 Kubikmetern hochradioaktiven Abfällen bleiben übrig.
Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit hat die kleine Ausstellung organisiert. Einige Reisende lesen die Texttafeln oder schauen sich das Modell eines Endlagers näher an. Wann haben Sie das letzte Mal an deutschen Atommüll gedacht?
An Atommüll. In Zusammenhang mit dem Kohleausstieg, also vor 2-3 Jahren.
Vor 10 Tagen.
Ich habe mir das durchgelesen, ich finde es ganz interessant. Aber gut, gegen Atome mache ich mir jetzt eigentlich so groß noch gar keine Gedanken. Sollte ich vielleicht mal machen.
Wenn ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe, als ich eine Sendung darüber gesehen habe, tatsächlich, wo es darum ging. Da ist aber tatsächlich schon ein Momentchen her.
Atommüll. Ein Thema, das in den letzten Monaten bei all der Aufmerksamkeit für das Klima ziemlich untergegangen ist. Dabei geht es auch hier um ein höchst problematisches Erbe an die zukünftigen Generationen. Wo ist der hochradioaktive Abfall am besten aufgehoben? Unter der Erde, irgendwo in Deutschland. Darüber waren sich die Parteien im Bundestag 2013 einig, als sie das Standortauswahlgesetz verabschiedet haben. Bis 2031 soll der konkrete Ort für ein Endlager gefunden werden. Ein straffer Zeitplan, weiß Wolfram König, Leiter des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit BFE.
Aber wir brauchen auch ein ehrgeiziges Ziel, weil natürlich gerade die Standortgemeinden, die derzeit Zwischenlager haben, eine Antwort haben wollen, wie es weitergeht mit den Kastoren, wo hochradioaktive Abfälle lagern.
Den letzten Anlauf für ein Atommüllendlager kann man als gescheitert bezeichnen. Die politische Entscheidung für Gorleben traf auf immensen Widerstand in der Region. Dieses Mal soll das Verfahren von vornherein transparent und partizipativ sein. Das BFE ist für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständig.
Wir haben verschiedene Formate für die Beteiligung. Das sind einmal natürlich diejenigen, die im Gesetz festgelegt sind. Das sind Regionalkonferenzen, Fachkonferenzen, die dort eingerichtet werden, wo nach einer Phase 1 sich herauskristallisiert, dass man genauer hingucken will. Dort soll sichergestellt sein, dass über die gesamte Phase dann der weiteren Erkundung eine unmittelbare Mitwirkung der Bevölkerung und der politisch Verantwortlichen möglich wird.
Die Veranstaltungen, die das BFE bis jetzt organisiert hat, sollten die Bürgerinnen und Bürger auf das Thema aufmerksam machen. Mitbestimmen können sie erst, wenn im nächsten Herbst die Gebiete bekannt gegeben werden, die in die engere Auswahl für ein Endlager kommen. Für Jochen Stey, Sprecher der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt, ist das viel zu spät.
Was ich befürchte, ist einfach, wenn nächstes Jahr dieser Zwischenbericht Teilgebiete kommt, dann haben ja die betroffenen Regionen extrem wenig Zeit, um sich zu sortieren und in diese sehr komplexe Materie einzuarbeiten. Dann soll gleich diese Teilgebietekonferenz losgehen. Die darf nur ein halbes Jahr gehen. Dann müssen sie eine Stellungnahme abgeben und. Und das ist ja für Leute, die Laien sind, die das ehrenamtlich machen, ist das eigentlich nicht leistbar.
Ausgestrahlt hat aus diesem Grund eine Deutschlandkarte veröffentlicht, auf der sie die Gebiete markiert haben, die ihrer Meinung nach für ein Endlager in Frage kommen. Stey und seine Kollegen fahren in diese Regionen und geben dort Informationsworkshops. Für die Behörden ist das unnötiges Schüren von Unruhe. Sie betonen immer wieder, dass sie bis zum Zwischenbericht von einer weißen Landkarte ausgehen.
Wir brauchen ein faires Verfahren, was wirklich davon ausgeht, dass keine Flächen in besonderer Weise in den Fokus genommen werden oder ausgeschlossen werden. Und wir bemühen uns darum, auch jeden Verdacht zu vermeiden, dass dieses nicht der Fall ist.
Jochen Stey bemängelt, dass die Bundesgesellschaft für Endlagerung die geologischen Daten hinter verschlossenen Türen analysiere.
Also wir haben jetzt die Situation, dass die BGE seit 2 Jahren arbeitet und keine Zwischenergebnisse veröffentlicht. Und selbst wenn dann im nächsten Jahr dieser Zwischenbericht Teilgebiete kommt, ist es ja so, dass ein Teil der Datengrundlage ja in privater Hand ist, bei Rohstofffirmen, und die eben nicht veröffentlicht werden dürfen.
Stey würde am liebsten einen ganz neuen Anlauf nehmen, bei dem die Bürger von Anfang an beteiligt sind, der alte Konflikt um Gorleben aufgearbeitet und dann ein neues Gesetz verhandelt wird.
Dieses Verfahren läuft so falsch, dass es gar nicht reicht, jetzt sozusagen ein einzelnes Schräubchen zu drehen. Irgendwann wird das gegen die Wand fallen und dann kommt der nächste Neustart. Die Frage ist nur, wie viel Zeit verlieren wir bis dahin? Ja?
Die Positionen von König und Stey scheinen unvereinbar. Doch eine fundamentale Kritik von außen könne auch wertvoll für das Verfahren sein, meint Hans Hagedorn.
Das ist immer die mahnende Rolle, dass es schiefgehen könnte. Und damit müssen sich die Akteure des Verfahrens auseinandersetzen. Und deshalb glaube ich, dass das ausgestrahlt keine angenehme Rolle spielt, aber eine wichtige.
Hagedorn ist der Partizipationsbeauftragte des Verfahrens. Zuvor hatte er Unternehmen in Sachen Beteiligung beraten. Nun ist es seine Aufgabe, bei Konflikten zwischen den zahlreichen Akteuren zu vermitteln.
Mein jetziger Eindruck ist, mit dem aktuellen Stand- und Auswahlgesetz kann man ein sehr gutes Stand- und Auswahlverfahren machen, was sehr partizipativ ist. Aber es bestehen ganz klar auch die Risiken, dass die Rahmenbedingungen anders ausgelegt werden und dass es dann in einigen Jahren sich als überhaupt nicht partizipativ herausstellt. Das kommt jetzt wirklich auf die handwerkliche Auslegung und Ausgestaltung des Gesetzes an.
In welcher geologischen Schicht kann der Atommüll sicher lagern? Die Suche nach dem passenden Ort frisst Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Das zeigt auch der gestern in Berlin vorgestellte erste Nuclear Waste Report. Internationalen Wissenschaftlern zufolge lagern in Europa zehntausende Tonnen hochradioaktiver Abfälle in Zwischenlagern, die nicht dafür geeignet sind. Auch in Deutschland. Nirgendwo in der Welt gibt es bisher ein Endlager, aber in Finnland läuft bereits der Bau und Frankreich und Schweden haben einen Ort für ein solches Lager bestimmt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Stau, Lärm und Abgase. Darüber klagen besonders Bewohner in den Innenstädten und tragen doch selbst dazu bei. Im Schnitt 43 Pakete lässt sich jeder Bundesbürger pro Jahr liefern. Tendenz steigend und für die Logistikbranche eine riesige Herausforderung. Denn schon jetzt setzen Feinstaub, Staus und Personalmangel dem freien Transport Grenzen. Besonders die Innenstädte brauchen eine neue Warenlogistik. Und das Cargo-Bike könnte dabei das Rennen auf der letzten Meile machen. Doch dafür braucht es mehr als die technisch raffinierten Lastesel. In Berlin trafen sich kürzlich Radlogistiker zur ersten nationalen Konferenz an einem besonderen Ort in der Auferstehungskirche. Ernst Ludwig von Aster war dabei.
Ein Lastenrad nach dem anderen rollt auf den Parkplatz vor der Kirche. Friedrich Stachwitz in Radlerhose und blauem Funktionshemd beobachtet interessiert das Manövrieren der Trittransporter.
Wirklich in den letzten 5 Jahren ist unheimlich viel passiert. Also es sind international ganz viele neue Player auf dem Markt.
Alle großen Hersteller haben ihre Lastenräder Ende Oktober nach Berlin gebracht zur ersten nationalen Radlogistikkonferenz. Das Modell Armadillo kommt aus Schweden, der Radburo aus den USA. Aus Deutschland sind knapp ein Dutzend Unternehmen am Start. Friedrich Stachwitz geht von Rad zu Rad, fachsimpelt mit den Fahrern. Stachwitz ist Transportprofi. Seit 3 Jahren radelt er für Velogista, einen der Pioniere der Warenauslieferung per Lastenfahrrad. Lebensmittelkisten, Büromaterial, Pakete, alles kutschiert der 39-Jährige durch die Berliner Innenstadt. Bis zu 250 Kilo pro Tour auf einem Lastenrad der ersten Generation. Ein 0815-Modell, mittlerweile einige Jahre alt. Stachwitz Wunsch an die Nachfolgemodelle.
Ja, also jetzt auch aus dem Betrieb heraus erstmal Wartungsarmut. Ja, also dass die Dinger wirklich halten und dass die robust sind und dass ich damit den ganzen Tag, jeden Tag unter Maxlast fahren kann. Ja, und ich nicht alle 3 Tage das in die Werkstatt gehen muss, weil wieder irgendwas ist.
Und dann natürlich die Akkuleistung. Sie begrenzt den Einsatzradius. Auch hier überbieten sich mittlerweile die Anbieter. Staunend betrachtet Stachwitz ein US-amerikanisches Modell, den Radbüro, entwickelt in Seattle, in Deutschland vertrieben von einer holländischen Firma.
Also da, was ich jetzt da gehört habe, da ist ein Akku drin verbaut, der hält 130 Kilometer. Da kommt den ganzen Tag mit durch. Das ist für mich neu. Also unsere Akkus, die halten 30 Kilometer.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur ersten Radlogistik.
Im Innern der Kirche sind Altar und Taufbecken versenkt. So wandelt sich das Kirchenschiff zum Tagungsraum. Ein Dutzend Lastenräder parkt am Rand. Gut 200 Kongressteilnehmer diskutieren über die Zukunft der Innenstadtlogistik.
Und das ist der wichtige Punkt. Mit einem Lastenkarre, mit einem Ladevolumen von ungefähr 2 Kubikmetern, nehme ich einen LKW aus dem Verkehr.
Ein Cargo-Bike kann im Innenstadtbereich durchaus einen Kleintransporter ersetzen, berichtet ein Vertreter des Paketdienstleisters UPS. In der Münchner Umweltzone liefert das Unternehmen mittlerweile 2/3 seiner Sendungen per Lastenbike aus. Ein Beweis für die Praxistauglichkeit, sagt Ralf Bogdanski, Professor für Logistik und intelligente Verkehrsplanung in Nürnberg. Der Ingenieur hat auch an der Entwicklung etlicher Lastenräder mitgearbeitet.
Das ist erstaunlich, wie rasant diese Branche wächst. Und ich sage es immer, die Firmen sprießen fast wie Pilze aus dem Boden. Da entsteht täglich Neues. Und das ist sehr, sehr positiv.
Bis zu 20% des innerstädtischen Warenverkehrs könnten in Zukunft per Lastenbike transportiert werden, hat gerade einmal wieder das Bundesverkehrsministerium verkündet. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, sagt Bogdanski. Er hat für Bayern einmal nachgerechnet.
Wir sind bei unter 2% dessen, was möglich ist. Also weit weg von dem, was geht.
Trotzdem, auch Bogdanski geht davon aus, dass sich die Lastenräder in den nächsten Jahren in den Innenstädten durchsetzen. Die technische Entwicklung ist weitgehend abgeschlossen. Es fehlt an passenden Transport- und Verkehrskonzepten. Gebraucht werden innerstädtische Lagerflächen, um Pakete von Lkw auf Lastenräder umzuladen, breitere Radwege, damit sich Privat- und Transportradler nicht in die Quere kommen. Und nicht zuletzt fehlt noch ein einheitlicher Standard für Transportcontainer. Noch.
Es wird sich was rausdestillieren. Ja? Wenn die Standardisierung dann mal umgesetzt wird, wird sich ganz sicher hier eine Branche fest etablieren von Lösungsanbietern. Ja? Weil das Fahrzeug alleine reicht nicht. Ne? Wir brauchen Wechselsysteme, wir brauchen Zusammenspiel mit Mikrodepots, mit logistischen Konzepten.
Warum das Lastenbike die letzte Meile gewinnt, ist dann auch der Titel von Bogdanskis neuestem Fachbuch. Flinker, wendiger, umweltfreundlicher, das sind altbekannte Argumente. Eines aber macht die Lastenräder für Logistikfirmen derzeit besonders attraktiv, die Führerscheinfreiheit.
Die Logistik hat ein großes Problem, Kraftfahrer zu finden für Transporter und LKWs mit dem richtigen Führerschein, die bereit sind, sich in den Stau zu stellen. Es ist überhaupt kein Problem, sogar sehr viel einfacher, Mitarbeiter zu finden, die Lastenräder fahren.
Wenn dann auch die neuen Cargo-Räder halten, was sie versprechen, und die Infrastruktur passt, hält Bogdanski sogar bis zu 30% Transportanteil in den Innenstädten für möglich. Draußen vor der Kirche liegt Friedrich Stachwitz unter einem Lastenrad, fotografiert mit seinem Mobiltelefon die Bremsen. Das US-Modell hat es dem Lastenradfahrer angetan, vor allem der Preis. Ab 6.499 Euro steht werbewirksam an der Seite des Containers.
Weil es halt eben in Großserie in China produziert wird, können die das quasi zu der Hälfte des Preises anbieten, was ein vergleichbares Modell aus europäischer Produktion heute kostet.
Er hat schon eine Testrunde gedreht, inklusive Schnellstart und Vollbremsung.
Ja, super. Also wirklich leistungsstark, gut im Anfahren. Also ist auch durchaus das Problem, wie ich jetzt gerade mitbekomme.
Der Motor ist zu stark, das Gefährt zu schnell und damit nach der Straßenverkehrszulassungsordnung kein Fahrrad mehr, sondern ein sogenanntes S-Pedelec.
Dieses Ding, so wie es jetzt da aufgebaut ist, bräuchte es zusätzlich Versicherungsschein bis hin zu, wohl eben sagte ein Polizist, fast kleinst Motorradführerschein brauchst du im Grunde.
Friedrich Stachwitz wird sich also nach einem anderen Modell umsehen müssen.